Zur Katechismus-Sendung bei Radio Horeb und bei Radio Maria begrüßt Sie heute ganz herzlich Monika Bargett. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Mann und Frau bzw. mit der christlichen Ehe. Jahrhundertelang war die christliche Ehe selbst bei den Menschen selbstverständlich, die nur selten zur Kirche gegangen sind oder nur eine oberflächliche Beziehung zu Gott hatten. Dass man in der Kirche heiratet, das gehörte einfach zur Tradition mit dazu. Heute hat sich das grundsätzlich geändert und auch der Staat erlaubt neue Modelle der Partnerschaft zwischen Mann und Frau, aber auch zwischen gleichgeschlechtlichen Paaren. Die Auffassung der Kirche von Geschlecht und Sexualität erscheint da rückständig und nicht mehr menschenfreundlich. Allerdings hat die Auffassung von Mann und Frau im Plane Gottes einen tiefen Grund im christlichen Gottesbild, denn Mann und Frau sind selbst nach dem Bilde Gottes geschaffen und haben den Auftrag, in den neuen Bund Christi mit der Kirche einzutreten. Der Katechismus der katholischen Kirche behandelt das Sakrament der Ehe und die Bedeutung einer Vereinigung von Mann und Frau ab Nummer 1601 im Großen Katechismus. Eine besondere Hilfe, diese Lehre der Kirche über Geschlechtlichkeit und Sexualität zu verstehen, ist vor allem auch die sogenannte Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II., denn kein Papst hat derart viele Schriften über Mann und Frau und die christliche Ehe veröffentlicht wie er. Unter Papst Johannes Paul II. Kam auch der Große Katechismus 1992 heraus, der sich ebenfalls bemüht, auf der Höhe der Zeit die katholische Sexual- und Ehemoral zu vermitteln. Vor allem geht es auch darum, in den Menschen eine Freude an ihrer Würde und Berufung zu wecken, dass sie in der Schöpfungsordnung Gottes einen ganz besonderen Auftrag haben. Zu diesen Glaubensaussagen hören wir heute einen Vortrag von Caroline Wehler aus Köln, die selbst verheiratet und mehrfache Mutter ist. Sie ist ausgebildete Multiplikatorin. Sie ist außerdem ausgebildete Multiplikatorin des Instituts für natürliche Empfängnisregelung von Professor Dr. Rötzer und sie hat den Studienlehrgang Theologie des Leibes an der Hochschule in Heiligenkreuz absolviert. Aus ihrer reichen Erfahrung als Ehefrau und Mutter und aus der Erfahrung ihrer Vortragstätigkeit wird sie uns heute helfen, die theologische Bedeutung der Ehe auch auf unser Alltagsleben zu übertragen. Die drei kurzen Beiträge von Frau Caroline Wehler in dieser Sendung haben wir in diesem Jahr in der Pfarrei St. Pantaleon in Köln anlässlich eines Familiennachmittags für Sie aufgezeichnet.
Ja, der Vortrag ist übertitelt Eine überraschende Vision der menschlichen Liebe, die Theologie des Leibes nach Johannes Paul II. Theologie des Leibes ist ja zunächst eigentlich ein etwas sperriger Begriff, mit dem man vielleicht nicht so viel anfangen kann. Was soll Theologie mit Leib zu tun haben? Und warum überraschende Vision? Ich hoffe, das werden Sie nach dem Vortrag verstehen. Theologie ist ja zunächst die Lehre von Gott. Und die Theologie des Leibes, das ist der Arbeitstitel für viele Mittwochskatechesen, die Papst Johannes Paul II. In Rom gehalten hat, Anfang der 80er Jahre, und zwar zum Themenbereich Ehe, Liebe, Sexualität. Wenn man alles zusammenfasst, was es im kirchlichen Bereich an Texten und Schreiben zum Thema Ehe, Liebe und Sexualität gibt, bis heute, dann hat der Papst Johannes Paul II. Ungefähr 2/3 davon verfasst. Also das war ein ganz großes Thema von ihm. Er hat sich als junger Priester oder vielleicht auf dem Weg zum Priester in die menschliche Liebe verliebt, wie er selbst gesagt hat. Und er hat sehr viel Erfahrung mit jungen Menschen und mit jungen Ehepaaren, die er begleitet hat, mit denen er befreundet war. Und diese Erfahrung gebettet in ein tiefes Nachdenken seinerseits, findet ihren Ausfluss dann in dieser Theologie des Leibes, wo man sich oft fragt, wie kann ein zölibatär lebender Mensch solche Dinge wissen? Aber er hat es eben gewusst. Ja, Theologie des Leibes heißt, wenn wir unseren Körper betrachten, können wir darin etwas von Gott entdecken. Also durch unseren Körper wird uns etwas von Gott offenbart. Jetzt wird der Kirche ja oft unterstellt, dass der Körper etwas Verdächtiges ist, Sexualität ja schon irgendwie immer so ein kleiner Makel anhaftet und nur der Geist als gut gilt. Das ist schon rein biblisch überhaupt nicht zu halten. Die Bibel spricht in sehr deutlichen Worten und auch sehr schönen Bildern von der Einheit von Mann und Frau und sie vergleicht sie mit der Beziehung von Christus zur Kirche. Sehr häufig verwendet sie auch das Bild von Braut und Bräutigam und vergleicht diese Beziehung mit dem Bund Gottes und vergleicht eben diesen Bund Gottes auch mit der Ehe. Das Hohelied der Liebe beschreibt die Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen, auch in sehr deutlichen Bildern. Die Offenbarung erzählt vom ewigen Hochzeitsmahl mit allen Menschen, die den Antrag Gottes angenommen haben. Also eigentlich ist die Bibel von Anfang bis zum Ende durchzogen von diesen Bildern. Es geht aber noch weiter. Die sexuelle Vereinigung von Mann und Frau in der Ehe wird verglichen mit der Vereinigung von Gott und Mensch. Da heißt es wörtlich, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Kirche. Wenn man das genau durchdenkt, ist das eigentlich ein ganz revolutionärer Gedanke. Wir finden ihn im Epheserbrief. Das Geheimnis der Sexualität geht also weit über den biologischen Vollzug hinaus. Die sexuelle Vereinigung weist über sich hinaus und zeigt uns, dass wir dazu bestimmt sind, im Himmel ganz eins zu sein mit Gott. Wir sind also berufen zur Einheit mit Gott. Das heißt, die Ehe ist ein Vorgeschmack des Himmels. Ganz so einfach ist es aber leider nicht. In unserer Zeit gibt es viel Zerbrochenheit. Christopher West, der sich auch intensiv mit der Theologie des Leibes befasst hat, verwendet folgendes Bild. Wir stellen uns zwei Koffer vor, beide enthalten jeweils 1 Million Euro. In einem aber sind Blüten, im anderen ist das echte Geld. Welchen Koffer hätten Sie lieber? Das ist allen klar. Das Problem ist aber, dass uns ständig das Falschgeld als das Richtige dargestellt wird und die Wahrheit verdreht wird. Wir suchen nach Liebe und finden überall nur Sex. Die Welt hungert nach Liebe und ist übersättigt mit Sex. Die Sehnsucht nach Liebe wird dadurch nicht erfüllt. Das kann man an vielen Beispielen aus dem täglichen Leben erkennen. Zum Beispiel die Pornografie. In den USA macht die Pornoindustrie pro Jahr mehr Umsatz als Google, Yahoo, Amazon, Microsoft und eBay zusammen. Dann gibt es Fernsehsendungen, die sehr erfolgreich laufen, wie zum Beispiel die Desperate Housewives. Da gibt es Sex en masse, ständig wechselnde Partner, aber die Housewives sind immer noch desperate, auch nach über 280 Folgen. Es gibt immer mehr Kochsendungen im Fernsehen, obwohl kaum noch einer selbst zu Hause kocht. Drücken die vielleicht die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach Mahlhalten aus? Der Run auf Schönheits-OPs, die Anti-Aging-Produkte. Wir sind immer weniger zufrieden mit unserem Körper. Aber der Mensch ist das Abbild Gottes. Wie können wir das wiederfinden, was Gott als Plan in uns hineingelegt hat? Wie können wir Gott verstehen? Gott hat uns eigentlich selbst eine Gebrauchsanweisung gegeben. Gott ist die Liebe. In der Genesis steht, der Mensch ist das Abbild Gottes. Wir sind ihm also ähnlich. Wie wird Ähnlichkeit in der Mathematik definiert? Man könnte sagen, das gleiche Verhältnis, aber in anderen Dimensionen. Das heißt, wenn wir Gott ähnlich sind, dann würden wir jetzt in diesem Bild ein kleineres Quadrat sein, aber eben auch ein Quadrat. Und dann ist auch unsere Gebrauchsanweisung die Liebe. Also wenn wir die Gottesähnlichkeit in uns entdecken wollen, dann funktioniert das über diese Gebrauchsanweisung der Liebe. Wir haben eine vergleichbare Funktionsweise. Gott ist die Liebe und wir als sein Ebenbild haben auch die Fähigkeit, so zu lieben. Wir haben die Sehnsucht, glücklich und harmonisch zu leben. Wir wollen ein gutes Leben führen. Wie kann das gelingen? Wir sind so geschaffen als Ebenbilder Gottes, dass wir dann glücklich werden, wenn wir erwählen und wenn wir lieben. Jetzt hat Johannes Paul II. Gesagt, der Mensch ist aber nicht nur als Individuum Abbild Gottes, sondern auch in der Gemeinschaft als Mann und Frau. Gott selbst ist ja auch Gemeinschaft, und zwar die Gemeinschaft in der Dreifaltigkeit. Ich weiß nicht, ob man das noch einigermaßen sehen kann. Also eine theologisch ganz vereinfachte Darstellung der Dreifaltigkeit. Wir haben also den Vater und den Sohn, und die sind in einer innigen Liebesbeziehung verbunden. Der Heilige Geist. Also der Vater verschenkt sich an den Sohn, und zwar frei, uneingeschränkt, treu und lebensspendend. Und ebenso verschenkt sich der Sohn an den Vater. Das ist eine personale Liebesdynamik, aus der der Heilige Geist hervorgeht. Der Heilige Geist ist diese personale Dynamik. Und aus diesem Überschwall an Liebe entsteht der Entschluss, den Menschen zu machen, als, wie es in der Bibel heißt, als unser Abbild.
Sie hören bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol die Katechismus-Sendung über die Glaubenslehre der Kirche. Ab Nummer 1601 beschäftigt sich der katholische Katechismus mit dem Sakrament der Ehe und seiner Grundlage im Schöpfungsplan Gottes. In Nummer 1601 steht gleich zu Beginn des Abschnitts über die Ehe: Der Ehebund, durch den Mann und Frau unter sich die Gemeinschaft des ganzen Lebens begründen, welche durch ihre natürliche Eigenart auf das Wohl der Ehegatten und auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet ist, wurde zwischen Getauften von Christus dem Herrn zur Würde eines Sakramentes erhoben. Und weiter steht in Nummer 1602: Die Heilige Schrift beginnt mit der Erschaffung des Mannes und der Frau nach dem Bilde Gottes und schließt mit der Vision der Hochzeit des Lammes im Buch der Offenbarung. Von ihren ersten bis zu den letzten Seiten spricht die Schrift also von der Ehe und ihrem Mysterium, von der Einsetzung und dem Sinn, den Gott ihr gegeben hat, von ihrem Ursprung und ihrem Ziel, von ihrer unterschiedlichen Verwirklichung im ganzen Verlauf der Heilsgeschichte, von ihren aus der Sünde hervorgegangenen Schwierigkeiten und von ihrer Erneuerung im Herrn, im neuen Bund Christi und der Kirche. Zu diesen Glaubensaussagen hören wir heute einen Vortrag von Caroline Wehler aus Köln, die selbst verheiratet und mehrfache Mutter ist. Sie ist ausgebildete Multiplikatorin. Sie ist außerdem ausgebildete Multiplikatorin des Instituts für natürliche Empfängnisregelung von Professor Dr. Rötzer, und sie hat den Studienlehrgang Theologie des Leibes an der Hochschule in Heiligenkreuz absolviert. Sie hören bei Radio Horeb und bei Radio Maria in Südtirol die Katechismus-Sendung über die Glaubenslehre der Kirche. Ab Nummer 1601 beschäftigt sich der katholische Katechismus mit dem Sakrament der Ehe und seiner Grundlage im Schöpfungsplan Gottes. Gott, der den Mensch aus Liebe erschaffen hat, hat ihn auch zur Liebe berufen, schreibt der Katechismus ausdrücklich in Nummer 1604. Da Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen hat, wird die gegenseitige Liebe der beiden ein Bild der unverbrüchlichen, absoluten Liebe, mit der Gott den Menschen liebt. Diese ist in den Augen des Schöpfers gut, ja sehr gut. Die eheliche Liebe, so schreibt der Katechismus weiter, wird von Gott gesegnet und dazu bestimmt, fruchtbar zu sein und sich im ganzen Werk der Verantwortung für die Schöpfung zu verwirklichen. Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde, unterwerft sie euch. So ein Zitat aus dem Buch Genesis. Weitere Gedanken über Mann und Frau im Plane Gottes hören Sie jetzt im zweiten Teil unserer Sendung von Frau Caroline Wehler aus Köln.
Jesus zeigt uns die ursprüngliche Bestimmung des Mannes: zu lieben und sich hinzugeben. Und Eva? Wir haben Maria, die neue Eva. Die große Frage der Frau ist, bin ich wirklich geliebt? Kann ich mich Gott, meinem Mann, anvertrauen? Daraus resultiert oft die Schwierigkeit, sich zu öffnen, empfänglich zu sein. Maria hat Ja gesagt, den Sohn Gottes zur Welt zu bringen. Sie unterlag der Gefahr, gesteinigt zu werden. Sie hat all die Fragen, die damit in Verbindung waren, alle Fragen, die die Zukunft betrafen, auf sich genommen. Sie zeigt absolutes Vertrauen in Gott und macht dadurch die Sünde der Eva wieder gut. Also Vertrauen auch in Momenten, wo ich nichts mehr unter Kontrolle habe. Die besondere Gabe, die Gott der Frau geschenkt hat, ist ihre Empfänglichkeit. Das zeigt sich schon vom Körperbau her. Aber wir wissen das auch aus der Erfahrung, dass die Frau sehr empfänglich ist für das Göttliche, für Gottes Liebe und natürlich auch die Empfänglichkeit für neues Leben. Das alles gilt auch für Frauen, die keine leiblichen Mütter sind. Zur Unterdrückung der Frau wird immer auch ihr Körper benutzt. Sie ist Mitarbeiterin Gottes am Leben. Da kann man sich gut vorstellen, dass das dem Teufel nicht passt, der alles Leben bekämpft. Beispiele für die Unterdrückung, wie sie uns häufig begegnen. Diese erzwungene Verhüllung, Burka, Chador, Beschneidung, die Schönheitsdiktate, Schlankheitswahn bis zum Verlust der Fruchtbarkeit, aber auch Verhütung und Abtreibung. Von Maria können wir lernen, Ja zu sagen zu unserem Frausein und damit das Vertrauen in Gott neu gewinnen. Wie aber können wir aus unserer gebrochenen Situation heraus lernen, so zu lieben, diesem Plan Gottes zu folgen? Zum einen, ein Fleisch werden mit Christus in der Eucharistie. Christus verinnerlichen. Dann die eheliche Liebe, auch die sexuelle Vereinigung, ist die immerwährende Erinnerung an Jesu Hingabe am Kreuz. Die Kirche soll an das, was Jesus am Kreuz getan hat, erinnert werden, wenn sie ein Ehepaar sieht. So nach dem Motto, wenn ich die beiden sehe, kann ich mir vorstellen, wie Gott uns liebt. Strahlt unsere Liebe Gottes Liebe aus? Wir können beten, Herr, lass das in unserem Leben Wirklichkeit werden. Diese Berufung der christlichen Ehe, die Welt daran zu erinnern, wie sehr Gott uns liebt. Wir haben die ultimative Liebeserklärung Jesu in jeder Eucharistiefeier. Das ist mein Leib, hingegeben für dich. Die einzig mögliche Antwort von uns ist Jesus, das ist mein Leib für dich. Also Jesus zu lieben in allem, was wir täglich tun. So können wir mit unserem Körper konkret lieben. Am deutlichsten ist das in der sexuellen Hingabe. Das können wir alles nicht aus eigener Kraft. Jesus sagt beim letzten Abendmahl, bleibt in meiner Liebe. Das ist unsere Gebrauchsanweisung. Jesus konnte so lieben, weil er bleibend im Herzen des Vaters ruht. Wir haben hier den ersten Egoisten und hier den zweiten Egoisten. Und wenn man das zusammenlesen würde, dann kommt so ein holpriges heraus. Wenn aber das Haar dazwischen kommt für den Herrn, dann erst wird es eine runde Sache, die Ehe, wo Gott im Mittelpunkt steht. Woran kann ich erkennen, dass meine Liebe Gottes Liebe ähnlich ist? Gottes Liebe hat 4 Eigenschaften und wir können das vergleichen mit einem Tisch mit 4 Füßen. Wenn man einen wegnimmt, wird es zumindest schon sehr wackelig und früher oder später fällt der Tisch um. Die 4 Eigenschaften sind, die Liebe Gottes ist frei, so wie Jesus sich frei hingegeben hat. Es ist bedingungslos, vollkommen, total, ohne Vorbehalt. Es ist treu. Jesus hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und sie ist lebensspendend. Jesus ist gekommen, um uns das Leben in Fülle zu bringen. Wir müssen unser Handeln an diesen Eigenschaften messen, um glücklich zu werden. Beispiel Pornografie. Ist sie frei? Vielleicht am Anfang. Ist sie bedingungslos? Nein, ich will ja etwas nur für mich. Ist sie treu? Ganz bestimmt nicht. Und lebensspendend? Sicher auch nicht. Und so, anhand dieser kleinen Gebrauchsanweisung können wir viele Themen mal auf die Qualitätsprobe stellen. Selbstbefriedigung, Sex vor der Ehe, viele Fragen. Diese vier Eigenschaften begegnen uns bei der Eheschließung und am Kreuz. Sie begegnen uns in der Eucharistie und bei der Priesterweihe oder der ewigen Profess. Wir sind geschaffen für eine Liebe, die so groß ist wie Gottes Liebe. Alles andere macht uns nicht glücklich. Aber wir sind Menschen nach dem Sündenfall und unsere Gebrochenheit lässt uns diese vier Eigenschaften nicht immer leben. Wir dürfen aber nicht mutlos werden. Das ist ein Ideal, nach dem wir uns immer ausstrecken sollen. Der Leib hat eine Sprache, mit der er die Liebe Gottes verkünden kann. Wir müssen also darauf achten, dass das, was wir im Herzen haben, übereinstimmt mit dem, was wir mit dem Körper tun. Man kann auch mit dem Leib lügen, zum Beispiel der Judaskuss. Johannes Paul II. Sagt, das soll eine Botschaft sein, die Hoffnung und Freude bringt. Jesus will retten, nicht richten. Das heißt, Gott klagt uns nicht an, sondern er klopft an unser Herz. Wir können immer umdrehen. Die Entscheidung liegt bei uns. Danke.
Die unauflösliche Einheit des Lebens zwischen Mann und Frau, die Ehe, war am Anfang Gottes Plan. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins, heißt es dazu im Matthäusevangelium. Allerdings steht die Ehe auch unter der Herrschaft der Sünde, wie es in Katechismus Nummer 1606 bis 1608 heißt. Aber Gott ließ den Menschen in der Sünde nicht im Stich, schreibt der Katechismus dann weiter in Nummer 1609. Nach dem Sündenfall hilft die Ehe, den Rückzug in sich, den Egoismus, die Suche nach dem eigenen Vergnügen zu überwinden und für den anderen offen zu sein, bereit, ihm zu helfen. Das sittliche Bewusstsein für die Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe hat sich in der Schule des alttestamentlichen Gesetzes entwickelt. Und doch weist das Gesetz, wie Jesus sagt, noch die Spuren der Herzenshärte des Menschen auf, deretwegen Mose die Verstoßung der Frau zugelassen hat. Das wahre Ziel der Ehe ist es viel eher, zurückzukommen zur ursprünglichen Einheit und Reinheit, die Gott vorgesehen hat. Die Propheten sahen den Bund Gottes mit Israel unter dem Bild einer ausschließlichen, treuen, ehelichen Liebe und führten so das Bewusstsein des auserwählten Volkes zu einem tieferen Verständnis der Einheit und Unauflöslichkeit der Ehe zurück, schreibt der Katechismus in Nummer 1611. Stark wie der Tod ist die Liebe. Auch mächtige Wasser können sie nicht löschen, lesen wir schließlich im Hohenlied. Wie uns dabei auch die Theologie des Leibes von Papst Johannes Paul II. Helfen kann, das haben wir heute von Frau Caroline Wehler gehört. Sie ist Ehefrau und Mutter und arbeitet als Multiplikatorin des Instituts für natürliche Empfängnisregelung von Professor Dr. Rötzer. Außerdem hat sie den Studienlehrgang Theologie des Leibes in Heiligenkreuz in Österreich besucht. Im dritten Teil der Sendung hören Sie jetzt noch eine Fragerunde, die sich an den Vortrag von Frau Caroline Weber in der Pfarrei St. Pantaleon in Köln angeschlossen hat.
Ja, vielen Dank, Frau Wehler. Sie haben in sehr kurzer Zeit einen weiten Bogen gespannt, uns in sehr interessanter Weise die Schöpfungsgeschichte neu ausgelegt und vor Augen geführt und auch viele Dinge angesprochen, die einen sehr nachdenklich machen mit Blick auf unsere Zeit und, glaube ich, schon ein Gespür neu geweckt, ein neues Interesse, sich diesen Herausforderungen zu stellen als Christen, die wir mitten in der Welt, im Beruf und in Familie leben. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht noch ein, zwei auch Nachfragen sind und könnt ihr gerne ins Mikrofon reinsprechen. Ich kann es auch gerne ausschalten, es wird rausgeschnitten, also keine Sorge. Ich lasse einfach laufen und vielleicht ist jetzt so spontan jemand da, der was sagen möchte, mal nachfragen möchte.
Zu Anfang hatten Sie gesagt, dass in Ihrer Ehe Ihnen in diese Überlegungen sehr weitergeholfen haben. Vielleicht haben Sie da ein Beispiel aus Ihrem Eheleben, was Sie uns, ich sage jetzt in Anführungszeichen mal, jungen Ehen oder noch werdenden Ehen mit auf den Weg geben können.
Also ein zentrales Thema ist ja immer diese Ganzhingabe. Und zwar sich ganz hinzugeben an den geliebten Partner, ohne ihn jemals als Objekt zu sehen. Und das finde ich immer wieder, also das halte ich mir immer als Aufgabe vor Augen. Das ist eigentlich, also man neigt ja immer dazu, so Einschränkungen zu machen. So nach dem Motto, ich liebe dich, aber das und das könntest du doch mal an dir ändern. Oder auch sich selber zu fragen, wenn mein Mann mich jetzt wirklich liebt und er weiß, dass mir das und das nicht gefällt, warum ändert er das nicht? Und dieses, seine Liebe eben nicht davon abhängig zu machen oder konkret meine Liebe nicht davon abhängig zu machen, sondern wirklich bedingungslos, uneingeschränkt zu lieben, das ist für mich immer wieder eine Aufgabe. Ich weiß nicht, ob das jetzt konkret ist. Also ich bin ja auch noch Lernende in dem Bereich und ich komme eigentlich immer wieder aus Heiligenkreuz zurück und denke, bin total erfüllt, möchte das am liebsten sofort umsetzen und denke dann, oh je, lieber Gott, wie soll ich das schaffen? Das ist ja so ein hohes Ziel, so bei aller Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau, die ja so gegeben und so gewollt ist. Wie kann man das wirklich überwinden und diese Einheit leben? Das, also da kann man eigentlich immer wieder dafür beten und dann so in konkreten kleinen Schritten das umsetzen. Einfach wirklich an sich selbst zu arbeiten und nicht immer versuchen, am anderen zu arbeiten. Das ist so, kommt für mich immer wieder als, also persönlich als Aufgabe da durch. War das konkret genug? Sonst fragen Sie ruhig weiter.
Weil natürlich, ich kann lieben, ich kann mich auch bedingungslos hingeben, aber was ist, wenn der andere das nicht macht? Ich muss ja schon irgendwie dem anderen mitteilen, ich liebe dich, ja, aber du musst auch an dir arbeiten. Es ist ja nicht nur immer eine einseitige Sache. Und wenn man sich dann als Einzelner hingibt, diese Ehe dann auch in der Art lebt, aber dann an dem anderen keine Kritik üben darf, sehe ich das sehr kritisch.
So wollte ich nicht verstanden werden. Es ist natürlich wichtig, im Gespräch auch immer wieder zu klären, was einem diese Hingabe schwer macht. Also was ist am Partner, wo man immer wieder drüber stolpert? Und ich denke, das ist schon wichtig. Also wir sind ja auch dazu berufen, uns gegenseitig zu einem Wachstum zu verhelfen in der Ehe und auch uns gegenseitig immer mehr dazu zu verhelfen, so zu werden, wie Gott uns gedacht hat. Und das ist aber, glaube ich, der Schlüssel. Nicht, wie ich dich denke, sondern wie Gott dich gedacht hat. Also das heißt nicht, dass man keine Kritik üben darf und dass es nicht auch berechtigte, sage ich jetzt mal, Forderungen gibt oder Ansprüche gibt. Aber die Frage ist, inwieweit die Liebe davon abhängt, ob diese Forderungen jetzt Erfolg haben. Verstehen Sie? Das ist ein Unterschied.
Ja? Ich sage nur, dass ich denke, dass man natürlich lieben kann. Man kann, wie gesagt, man kann sich in der Art dann auch hingeben. Man kann den anderen auf jeden Fall so akzeptieren, wie er ist. Aber ich denke, dass eine bestimmte Kritik am anderen, dass sowas geübt werden kann, dass man sich da in der Hinsicht ergänzen kann und dass das Ganze dann auf jeden Fall auch noch fruchtbarer macht.
Ja, mir fällt vielleicht auch noch was ein. Ich habe im Vorbereitungsjahr vor der Trauung mit einem Pastor, hat der Pastor eine Sache gesagt, die mir dann sehr doch ins Herzen oder auch im Gedanken geblieben ist, dass der Gegensatz von Liebe die Benutzung ist. Und sehr oft denke ich dran und merke auch, dass es immer die zwei, die dazu beitragen sollen, dass eben diese Liebe nicht von einem bedingungslos verschenkt wird und von dem anderen nur ausgenutzt, sondern tatsächlich, dass immer die beiden sind, die das vor Augen halten sollen, dass eben nicht die Liebe als Benutzung der Person für meinen Günste, ja, dass man das halt nicht eben in diese Ebene verrutscht, sondern immer auf der Ebene der gegenseitigen bedingungslosen Liebe bleibt. Und das ist sehr schwierig, aber ich glaube, dass immer wieder beten, das hilft doch, aber das gehören immer beide dazu.
Mir fällt da gerade auch noch zu ein, zu diesem Ja-Aber, mit dem hat man ja oft zu tun und man kann eigentlich aus diesem Kreislauf nur dann rauskommen, wenn man an das erste Tafelbild von ihnen denkt, es sind ja nicht zwei Egoisten, sondern der Herr, Gott ist mit einbezogen. Und in der Ehe kann an sich auch nur die Ehe gelingen, wenn man Gott einbezieht und bittet ihn, Jesus, ich vertraue auf dich, ist ja auch ein ganz zentraler Gedanke, die Johannes Paul II. Ja auch gelehrt hat über Schwester Faustine. Und an sich kann die Ehe auch nur dann fruchtbar werden, wenn dieses Vertrauen, das gemeinsame Vertrauen der Eheleute in den Dritten im Bunde, bevor die Kinder kommen, auf jeden Fall in Gott ist, weil ich ja auch immer wieder aus dem Bekanntenkreis, ja, wie könnt ihr in dieser Zeit eigentlich Kinder haben und das ist ja, welche Aussicht hat man denn in der Gesellschaft für die Kinder und die haben keine Arbeit oder es ist alles so schlecht und unter dem Aspekt sehe ich einfach, wenn beide Ehepartner sich an Gott hingeben, in diesem Vertrauen, was der Herr, was Jesus hier zugesagt hat, dann wird es gelingen und dann verschwindet nach dem Ja auch das Aber.
Ja, ich sehe es im Augenblick keine Wortmeldung. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht gleich danach noch im Gespräch wir noch ein bisschen zusammenbleiben oder dass sich im lockeren Runde noch etwas ergibt. Frau Wähler, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Ausführungen und auch euch und Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Mann und Frau im Plane Gottes, was lehrt die Kirche über Geschlecht und Sexualität? Das war heute das Thema der Katechismus-Sendung bei Radio Horeb. Sie hörten dazu einen Beitrag von Caroline Wähler, ausgebildeter Multiplikatorin des Instituts für natürliche Empfängnisregelung und Absolventin des Studienlehrgangs Theologie des Leibes. Caroline Wähler ist selbst verheiratet und Mutter mehrerer Kinder. Sie lebt in Köln. Sie hat heute versucht, uns eine Einführung zu geben in die sakramentale Bedeutung der Ehe, wie sie auch der Katechismus der katholischen Kirche betont. Ab Nummer 1601 lesen wir im Großen Katechismus, dass die Ehe auf der besonderen Würde gegründet ist, die Gott dem Menschen als Mann und Frau gegeben hat, damit sie beide nach dem Bilde Gottes in den neuen Bund Christi mit der Kirche eintreten. Wir hören aber auch, dass die Ehe belastet ist durch den Sündenfall des Menschen, durch den er sich immer mehr zurückzieht in Egoismus und oberflächliche Vergnügung. Wenn wir zurückfinden zur ursprünglichen Liebe, durch die Gott uns geschaffen hat, dann kann auch die Ehe heute als Lebensmodell gelingen. Wir bedanken uns bei Frau Caroline Wähler für ihre Gedanken dazu. Wenn Sie, liebe Hörer, die heutige Sendung gerne noch einmal nachhören möchten, dann schauen Sie doch ins Internet auf www.horeb.org. Oder Sie können bei uns auch gerne kostenlos eine CD bestellen unter 08323 9675120. Noch einmal die Telefonnummer 0049 8323 9675120. Mein Name ist Monika Bargett. Ich wünsche Ihnen noch einen gesegneten Tag und alles Gute.